Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hallo Pat.
Hi Ash.
Und willkommen zu den Liedhabern. Ich habe mal wieder Urlaub gemacht.
Ach ja, also ich tue jetzt so, als wüsste ich es nicht, aber ich weiß es.
Ja, was heißt Urlaub? Also ich habe einen kleineren Kurztrip gemacht übers Wochenende und ich war in Kopenhagen.
War ich noch nicht, aber soll eine schöne Stadt sein.
Ist eine schöne Stadt, also hat mir sehr gefallen. Ich fand die Ästhetik sehr, sehr nice. Ja, es hatte irgendwie was Ruhiges, Angenehmes einfach.
Aber es ist ja eine große Stadt.
Es ist eine große Stadt. Auch da, wo wir gewohnt haben, das war, also du konntest 20 Minuten irgendwie gehen und dann warst du schon mitten im Geschehen, also so im Zentrum. Aber trotzdem, also gerade auch in unserer Gegend, ultra ruhig gewesen. Und über die Tage ist mir so aufgefallen, ich meine, wenn man das so ein bisschen mit Deutschland vergleicht, Deutschland ist mehr oder weniger immer irgendwo in einem Geschehen drin. Also jeder kennt Deutschland, ne? Angefangen mit unserer Geschichte.
Ja.
So, aber auch, ich meine auch aktuell, ne? Gerade so die großen politischen Fragen und so weiter und so fort. Man hört sich Amerika an und meistens dann eigentlich auch Deutschland.
Ja, also auf jeden Fall, also gerade im politischen Geschehen ist Deutschland auf jeden Fall ein großer Name.
So, ne? Und automatisch bist du dann irgendwie auch damit befangen, sage ich mal, als deutscher Bürger und kriegst das so mit. Also du kannst dich dem wenig entziehen, würde ich sagen. Aber stell dir mal vor, du bist in einem Land wie Dänemark. Also Dänemark, was hörst du von Dänemark? In den Nachrichten.
Ja, in unseren Nachrichten vielleicht nicht.
Ja, das ist so. Aber ich habe mir irgendwie eingebildet, ich glaube, es hat so seinen Charme, wenn nicht irgendwie alle Scheinwerfer auf ein Land gerichtet sind.
Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich bilde mir manchmal ein, ich meine, wir sind natürlich durch, wie du schon gesagt hast, unser zentrales Dasein im politischen Geschehen, aber auch in Europa selbst. Ich meine, wir sind eins der bevölkerungsreichsten Länder oder das bevölkerungsreichste Land in Europa. Und wir wissen auch mehr oder weniger, was abgeht in der Welt. Und manchmal habe ich so diesen dörflichen Charme ganz gerne.
Voll.
Es wirkt halt sehr ignorant und naiv.
Klar.
Ich will auch eigentlich nicht tauschen wollen. Ich meine, ich finde es gut, dass wir uns in Deutschland über alles in dieser Welt irgendwie mehr oder weniger informieren können. Aber irgendwie dieses ignorante Dasein, ich weiß nur, was in meinem Dorf passiert und keine Ahnung, was in der anderen Seite, auf der anderen Seite der Welt passiert.
Ja.
Das ist mir auch egal. Das finde ich manchmal hat einen Charme.
Voll.
Aber so geht's leider auch nicht.
Natürlich nicht, ja. Das ist, ja, da kann man sich nicht komplett entziehen.
Weil es gibt ja schon echt böse Sachen auf dieser Welt.
Viele, viele.
Eigentlich gut, dass man auch darauf aufmerksam machen kann heutzutage.
Wahrscheinlich, ja. Aber ja, für das Wochenende, das hatte so ein bisschen was.
So ein bisschen einfach aus diesem Strom entziehen.
Ja, voll.
Einfach mal kurz, ja, ist so ein Fluchtgedanke, einfach von diesem ganzen Ballast dieser Welt einfach mal zu entkommen.
Definitiv. Also ich bilde mir das natürlich irgendwie ein bisschen ein, weil ich meine auch Dänemark, ne, ist irgendwo, gehört ja zu Europa und
es ist auch kein Hinterwäldlerdorf.
Eben, ne, und auch die haben ihre Nachrichten. Aber ja, es hatte, also war irgendwie schön anzusehen, dass du einfach in ein Land reist, wo du das Gefühl hast, also in meiner Wahrnehmung, ja, das ist so ja ein kleineres Land mit einer schönen Stadt. Und du lebst hier irgendwie einfach nur deinen Alltag. Und ja, also das fand ich sehr, sehr schön. Auch wenn es sehr, sehr teuer war.
Teuer?
Ja, es war sehr teuer. Also ich habe auch mal gegoogelt und Dänemark gehört zu den Top 10 der reichsten, also Kopenhagen gehört zu den Top 10 der teuersten Städte auf der Welt. Und ja, das heißt schon was. Also keine deutsche Stadt war tatsächlich in den Top 10. Also du hast neben New York und so weiter und so fort, ne, Zürich, wie sie alle heißen, hat sie eben auch Kopenhagen mit dabei.
Okay, krass.
Und ich muss schon sagen, das hat man schon wirklich gespürt. Also du gehst Kaffee trinken oder sowas, ne, und dann bist du irgendwie bei 20 Euro, bei zwei Kaffee und vielleicht noch was? Irgendwie was zu snacken.
Was?
War alles sehr
20
lecker.
20 Euro?
Ja, ja,
wow.
Ja, ja.
Ich meine, die haben ja Kronen, ne? Dänisch Kronen.
Genau, genau. Kannst ja dann umrechnen.
Ja.
Also ich habe es sehr gespürt, muss man schon sagen. Wir haben da schon große Augen gemacht. Anscheinend, also das haben wir mal recherchiert, anscheinend ist Kaffee trinken gar nicht so ein großes Ding für die Locals jetzt dort.
Okay.
Also es sieht alles ganz fancy aus, ne? So ganzen Cafés und Bäckereien und so weiter. Ne? Die haben da auch wirklich sehr, sehr schöne Sachen, schöne Leckereien. Aber das macht man jetzt nicht wirklich. Also das ist kein Ding wie jetzt, wie bei uns zum Beispiel, irgendwie einmal die Woche Kaffee trinken gehen, sondern man macht eher so gesellschaftliche Sachen zu Hause. Also man trifft sich dann irgendwie mit Freunden und ja, verbringt den Abend zusammen irgendwo in einem Haus, sag ich mal. Hat auch irgendwie einen.
Hat auch was.
Habe ich so auch noch nicht gehört. Aber ja, also Dänemark oder Kopenhagen sehr zu empfehlen, gerade dann, wenn du irgendwie sagst, okay, ich möchte irgendwie für ein paar Tage.
Ist ja auch nicht weit.
Genau, ne? Einfach ein Reset haben. Also ich kann mir vorstellen, nochmal hinzugehen, ja.
Also Kopenhagen auf die To-Do-Liste.
Genau.
Vielleicht im Sommer.
Vielleicht im Sommer, ja.
Jetzt ist mir zu kalt.
Gut, das dazu. Also wir haben hier mal ruhig angefangen. Ruhe vor dem Sturm, würde ich mal sagen. Weil heute auch wieder, ja, ich sag mal, ein kritisches Thema. Zumindest für mich kritisches Thema. Ich glaube, andere sehen das vielleicht ein bisschen leichter. Aber auch gerade bei meinen Recherchen und so, also ich wurde tatsächlich echt sauer, muss ich schon sagen.
Thema Hip-Hop.
Thema Hip-Hop.
Wir haben ja mit dir unseren Hip-Hop-Ansprechpartner des Vertrauens.
Genau. Also wenn ihr was wissen wollt, fragt mich. Ja, wir stellen uns heute die Frage, ist Hip-Hop tot?
Geh mal kurz drauf ein, was damit genau gemeint ist.
Genau, also es gibt natürlich, Musik verändert sich. Ne? Und gerade in der Anfangszeit, Hip-Hop, der Sound, die Leute, also das kann man fast schon gar nicht mehr mit dem, was wir heute hören oder sehen, vergleichen. Und die Frage ist, ist das dann noch Hip-Hop oder verändert sich Hip-Hop einfach nur und man muss sich halt dem einfach fügen? Und der Frage wollen wir so ein bisschen nachgehen, weil ich sage, Hip-Hop stirbt geradeaus. Also das ist meine Aussage.
Also das Bekennen der Liebhaber des 90er Hip-Hops und den Ursprüngen des Hip-Hops, wo es herkommt aus dem nordamerikanischen Raum. Mhm. Wenn wir jetzt ein paar Jahrzehnte vorspringen in das Jahr 2024, bist du mit dem Status quo des Hip-Hops, so wie ich das gerade raushöre, unzufrieden? Fragezeichen?
Ja. Großes Ja.
Großes Ja.
Großes Ja. Und ja, dafür gibt es mehrere Gründe.
Dann lass uns doch mal kurz so eine kleine Evolution of Hip-Hop machen. Mhm. Wo Hip-Hop war, wo Hip-Hop herkommt. Ich meine, wir haben das schon oft hier gemacht, aber nochmal einen kurzen Speedrun, wie sich einfach Hip-Hop in den letzten, ja, mach mal 90er, 2000, 2010er bis heute 2024 verändert hat. Mhm. Und auch dann, warum das so ist, ich meine, die Welt, also nicht nur Hip-Hop, auch die Welt drumherum verändert sich ja. Folglich auch die Musikindustrie, folglich auch die Hip-Hop-Szene. Und einfach, was das mit uns als Zuhörern macht, was das mit dir macht, Ash, als großer Fan des Hip-Hops, wo es auch vielleicht hingeht dann. Mhm. Und was einfach dein persönliches Problem mit dem heutigen Status quo des Hip-Hops ist.
Gut, also zu den Anfängen. Ich meine, wir hatten das ja schon mal ein, zwei Mal in den anderen Folgen gehabt.
Aber zieh uns da nochmal durch.
Genau, also Hip-Hop ist so entstanden, dass es eine Gegenbewegung war. Also gegen das Establishment, sage ich mal. Also die da oben. Und mehr oder weniger etwas, also eine Kunstform war, um sich irgendwie sozialkritisch mit Themen auseinanderzusetzen. Da bietet sich das Medium Musik natürlich sehr, sehr gut und eben mit der Kunstform des Reimen, des Rappen. Das hatte zumindest am Anfang wirklich rein diesen sozialkritischen Aspekt. Und natürlich mit der Kommerzialisierung irgendwann auch später verändern sich die Texte natürlich auch. Aber ich sag mal so, ganz am Anfang, wenn du so willst, du hattest große Namen wie Tupac, Biggie, die jetzt so in den Mitte 90er waren, aber auch vorher schon, ne, mit Rakim. Wie kennen sie alle? Dr. Dre, N.W.A. auf der anderen Seite. Und ja, also du hattest einfach, ich würde sagen, ein großes Potpourri an Rappern, Künstlern, die sagen, okay, guck mal hier, wir haben irgendwie eine Kunstform für uns geschaffen. Das ist jetzt noch nichts Großes, das ist nichts Wildes. Also wir können hier alle auf irgendwelchen Straßen noch normal rumlaufen. Aber wir möchten hier irgendwie etwas bewegen.
Wenn du sagst bewegen,
ja.
Welche Rolle hat der Kommerz, das Business, das Wirtschaftliche damals schon gespielt? Natürlich, man will ja idealerweise auch irgendwie sein Geld damit verdienen, das Vollzeit machen können.
Genau.
Das ist wahrscheinlich heute nochmal etwas größere Rolle als damals. Weil wenn du sagst, es entstand aus einer Gegenbewegung, mhm. Die Idee war jetzt nicht am Anfang damit groß Geld zu machen. Verstehe ich das richtig?
Genau, das stand nicht im Vordergrund. Ich glaube, man hat das auch gar nicht erwartet, dass das so groß wird. Also mittlerweile eins der dominierenden Genres überhaupt. Aber damals, das war, also Hip-Hop ist so eine Randgruppe gewesen. Da war jetzt noch nicht die Erwartung, dass wir es hier irgendwie mit großen Geldern zu tun haben werden. Aber es fing schon, natürlich schon mit Run DMC und so weiter an. Da hattest du schon so einzelne Beispiele gehabt, wo du merkst, okay, hier kann schon viel Geld mit im Spiel sein. Also gerade auch mit den Adidas-Deals und so weiter und so fort. Das war so das erste große Ding. Aber ich würde schon noch sagen, diese Kunstform Hip-Hop stand immer noch im Vordergrund. Also es ging darum zu sagen, okay, wir verdienen Geld damit, aber nach unseren Vorstellungen. Also ich möchte mich nicht unbedingt für etwas anderes verbiegen. Das hast du in kleinen Teilen wahrscheinlich gemerkt, ne? Also gerade auch Gangster-Rap. Nicht alle Gangster-Rapper waren irgendwie auch wirkliche Gangster. Also du hast irgendwo schon eine Rolle auch verkörpert. Aber du hast trotzdem auf ein gewisses Problem irgendwo auch hingewiesen und gesagt, hier, okay, ich spiele vielleicht nur die Rolle, aber ich male hier ein Bild und zeige dir, wie unsere Gesellschaft hier gerade funktioniert.
Also der sozialkritische Aspekt ist sehr wichtig im Hip-Hop.
Total, total. Das hat sich natürlich auch in den 2000er schon gewandelt. Also gerade auch, man nennt das ja auch so die Shiny Suits Era, ne? So mit Jay-Z, Diddy damals noch, vielleicht 50 Cent zum Teil auch noch, ne? Da hast du schon gemerkt, okay, also man kann hier auch über Geld rappen oder Reichtum, Macht, Frauen, bling bling.
Ja, so am Anfang, ne? Jetzt guck mal, aus welchen armen Vierteln wir kommen.
Ja.
Und jetzt guck mal, wie viel wir haben.
Genau. Aber du hattest immer noch ein gutes Gleichgewicht. Also neben diesen Rappern hattest du immer noch, ich sag mal, den Conscious Rap. Also mit Talib Kweli, Mos Def, Carmen. Ich würde sagen, Kanye West gehörte auch dazu, vor allem am Anfang. Aber auch viele andere. Und du konntest irgendwo, ja, ich sag mal, wählen, was du gerne hörst. Oder du kannst sagen, okay, heute bin ich mal bling bling. Ich nehme das nicht ganz so ernst. Und morgen bin ich mal wieder, ja, irgendwie ernster unterwegs. Also du hattest ein sehr gutes Gleichgewicht einfach. Und genau das fehlt mir heute. Also, wenn man sich vielleicht nochmal die 2010er Jahre anschaut, natürlich Größen wie Kendrick vor allem, aber auch J. Cole, das waren so die beiden, die du gerne in diesen Conscious Rap, in diesem nachdenklichen Rap irgendwo zuschreiben wolltest. Und das waren die neuen Größen, das waren junge, hungrige Kerle, die gesagt haben, okay, wir kennen irgendwie noch diese alte Schule, also ich sag mal so unsere Väter, ne, der 90er Jahre, die Tupacs, die Nas und so weiter und so fort. Und wir machen das ähnlich, aber vielleicht mit einem anderen Sound, einem neuen Sound. Und deswegen ist ein neuer Sound gar nicht mal so schlecht per se.
Also Kendrick und J. Cole, sagst du, die haben die Wurzeln, aus der Hip-Hop kommt, mitgenommen, in Anführungszeichen, die aber natürlich zum Zahn der Zeit angepasst. Und dementsprechend durch den neuen Sound mit den alten Wurzeln sozusagen kombiniert.
Genau.
Also man weiß, wenn man die beiden hört, wo Hip-Hop herkommt.
Definitiv.
Aber dementsprechend haben die das auch salonfähig gemacht für die 2010er Jahre.
Richtig. Weil auch ein Kendrick hat sich zum Beispiel des Trap-Sounds bedient. Also der Trap-Sound gerade so in den 2000ern, aber in den 2010er Jahren, also das dominierende Medium im Hip-Hop. Und auch ein Kendrick hat mal Trap-Beats gemacht. Ne? Also deswegen muss das jetzt erstmal nicht direkt schlecht sein oder Oder ja, also man kann sich dem gerne auch zuschreiben.
Man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit mitgehen.
Ja, definitiv, weil du hast auch viele Hip-Hopper noch gehabt in den 2010er Jahren, die immer noch diesen alten Sound hatten. Und dann hast du schon gemerkt, okay, das gehört so langsam zu Underground vielleicht, ne? Oder zu, ich sag mal, zu einer Gruppe, die sich jetzt kommerziell vor allem jetzt nicht so stark verkauft hat, ne? Das ist dann einfach so. Aber Größen wie Kendrick und J. Cole vor allem, das war dann immer noch die Spitze. Und wahrscheinlich wegen dem veränderten Sound, ja, wie du schon gesagt hast, ja. Aber die Sache ist halt, okay, wir haben jetzt die 2010er und dann kommt noch ein Travis Scott dazu. Ich würde sagen, Travis Scott ist so mit der letzte große, große Superstar im Hip-Hop. Also was danach kommt, also ich sehe tatsächlich keinen mehr, der größer ist als Travis Scott. Und was meine ich mit groß? Also mit groß meine ich, okay, der kann in, was weiß ich, in New York irgendeine Arena spielen und ist ausverkauft. Das kann er, das kann auch in L.A. oder in den anderen großen Städten. Aber ich würde sagen, ein Travis Scott, der schafft das auch in Denver. Das meine ich damit, wenn ich sage, okay, ein Superstar, der es schafft wirklich vor allem gerade bei so Konzerten oder auch bei Albenverkäufen, da siehst du signifikant, okay, das ist eine wirklich große, große Nummer. Und davon haben wir leider nicht mehr so viele, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber ich würde sagen, ein Großteil des Problems liegt daran, dass die Musik einfach uninspiriert ist.
Was meinst du damit?
Also ich weiß, wofür ein Kendrick steht. Ich weiß, wofür ein J. Cole steht. Ich kann irgendwie auch verstehen, wofür ein Drake stand zumindest. Gerade so am Anfang seiner Zeit. Ein Travis Scott verstehe ich auch irgendwo. Also ich weiß, wo er herkommt. Aber jetzt bei anderen, ja, Künstlern, also ich habe mir auch viele, ja, also ich habe viele recherchiert, also auch mal geguckt, wie die alle heißen heute. Und die meisten kenne ich gar nicht per Namen. Also ich habe irgendwie so ein DDG mal irgendwie gegoogelt. Also auf den bin ich irgendwie gestoßen. Wir haben letztens über, wie hieß der, 24K Gold gesprochen.
Ja, ja.
Ich kannte seinen Song, den du mir da vorgespielt hast, aber ich kannte ihn nicht. Ich wusste auch nicht, wie er aussieht.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Also 24K Golden, ich weiß jetzt nicht, ob das Kategorie Hip-Hop ist. Er ist auf jeden Fall als Rapper deklariert.
So.
Und er hat einen Song, der hat 2 Milliarden Klicks.
Genau.
Jeder kennt diesen Song, hat ihn schon mal gehört, aber keiner weiß, wer dieser Typ ist.
Ist so.
Also und ich zumindest wusste das nicht.
Genau. Und keiner weiß, wofür er steht. Also was ist denn seine Musik? Oder ja, was kann ich von ihm erwarten? Das weiß ich halt nicht so genau. Und man hat irgendwie so eine leere Hülle eines Künstlers, der irgendwie mal ein, zwei ja, Songs rausbringt, die machen ihre Klicks, aber der verschwindet dann auch wahrscheinlich von der Bildfläche. Also ist das nachhaltig, ist die Frage. Und da merke ich halt schon, davon gibt es einfach sehr, sehr viele Künstler mittlerweile, die ja irgendwie dieses Genre also irgendwo dominieren, aber irgendwie auch nicht, weil ich meine, die machen dann 2 Songs und dann sind sie wieder weg.
Man muss natürlich auch sagen, dass das Internet die Welt komplett verändert hat.
Ja.
Mit dem Internet ist Social Media einhergegangen und auch Streaming-Plattformen. Wir hatten ja auch dafür eine extra Folge. Inzwischen ist die Einstiegsbarriere so viel geringer.
Total.
Jeder kann Musik machen. Mhm. Wir können jetzt von heute auf morgen einen Song bei Spotify hochladen und er kann viral gehen. Und das gab es früher nicht.
Ist so.
Ich habe das Gefühl manchmal, dass heute alles etwas generischer geworden ist. Viele Sachen hören sich sehr identisch an. Mhm. Sie haben keinen Wiedererkennungswert, keine Seele, sage ich mal so ganz gerne.
Ja.
Das war früher etwas anders, bilde ich mir ein. Heute, egal ob ich etwas auf Englisch, Deutsch oder Französisch höre, das hört sich für mich recht ähnlich an. Die Sprache, okay, die kann ein bisschen anders sein, aber im Großen und Ganzen da so einen sehr fetzigen Beat, sehr Trappic-lastigen Beat und dann hast du so ein ja, irgendeine semi-tiefe Stimme à la Pop Smoke, die auf diesen Beat rappt. Und früher war das ein bisschen anders. Also auch dieser Lokalpatriotismus, über den wir häufig reden. Innerhalb von Amerika, wir hatten den Westen, der anders klang als der Osten. Wir hatten den Süden, der komplett anders klang. aber auch international gesehen, wenn du mal 90er Deutsch-Hip-Hop anhörst, Fantastischen Vier, Fettes Brot, also
absoluten Beginner.
Das ist ja was ganz anderes als das, was drüben auf dem Kontinent entstanden ist.
Ja.
Heute, wenn ich mir Deutschrap anhöre, 2024, da fehlt nicht viel und das klingt dann auch wie ein Lil Baby, Gunna, The Baby, Pop Smoke, Juice WRLD und wie sie alle heißen. Und dadurch, dass das Internet halt existiert, ist alles viel globaler geworden. Also ich kann mich ja auch an denen bedienen.
Ja, natürlich.
Früher musste ich aus meiner Nachbarhut den Rapper irgendwie fragen, wie mache ich einen Beat?
Ja.
Und heute kann ich gucken, was auf der anderen Seite des Planeten passiert und ich mache das einfach nach.
Ja, ja.
Mache das in meiner Sprache, aber die Stimmfarbe, den Stimmklang und den Sound, den kann ich ja mehr oder weniger irgendwie versuchen zu kopieren oder nachzuäffen. Und dementsprechend kriege ich dann auch einen ähnlich klingenden Sound her, der jetzt international überall existiert.
Ja, und das ist halt, das ist schade, weil da fehlt einfach Kreativität. Da fehlt wirklich irgendwo die echte Inspiration. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt vor, einen Song zu machen, nicht nur der viral geht, sondern einfach, der irgendetwas verändert, der den Status quo vielleicht hinterfragt.
Aber die Frage ist,
ja,
wollen das die Künstler? Ist das, und das ist für mich die entscheidende Frage, heute noch nachgefragt? Weil ich glaube, es gibt ja einen Grund, warum diese Künstler das machen, die 2024er Leute. Warum macht Ice Spice diese Musik, die sie macht? Warum? Weil sie sich verkauft.
Richtig.
Weil sie viral geht.
Richtig.
Und vielleicht ist dieser kommerzielle Teil des Hip-Hops heute so viel größer als damals. Vielleicht geht es gar nicht mehr um die Kunst. Vielleicht geht es jetzt einfach nur noch darum, Geld zu verdienen oder viral zu gehen, Aufmerksamkeit zu generieren für sich selbst als Person, um dadurch irgendwie das Business anzukurbeln. Weil ich kann gerade durch so Sachen wie TikTok inzwischen ein viraler Held werden,
ja,
virale Hits machen, was früher unmöglich war. Und dadurch, dass Streaming-Plattformen oder Social Media existiert, kann ich auch meine Musik dementsprechend anpassen. Mach kürzere Songs, mach fetzige Songs, baue die Songs ein bisschen anders auf als früher. Und demnach mache ich als Künstler genau diese Musik, die heute nachgefragt wird.
Ja, das ist auch witzig, weil Schoolboy Q, also Rapper aus der Westküste, hat dieses Jahr auch ein Album rausgebracht und dazu auch mal ein Interview gegeben und gemeint, also wir haben eigentlich keine Rapper mehr, wir haben Content Creator. Und das ist genau das, was du eben sagst. Also es geht gar nicht darum, jetzt Rapper zu werden, aber ich kann das Medium Hip-Hop nutzen, um Content zu kreieren, um vielleicht später irgendwie was anderes zu machen. Das kann vielleicht mein Sprungbrett sein, um einfach, ja, viral gehen zu können.
Vielleicht mal Schauspieler zu werden.
Und das dann zu machen. Also Hip-Hop ist doch kein Sprungbrett. Also das darf doch nicht sein.
Ich finde, das Coole am Hip-Hop ist, dass das Einstiegslevel eigentlich recht gering ist. Und damit meine ich jetzt nicht mal die technischen Möglichkeiten wie Social Media oder die Streaming-Plattformen. Aber wenn du Jazz machen willst und kein Instrument spielen kannst, du kannst hier eigentlich nicht mitmachen.
So.
Wenn du im R&B und Soul nicht singen kannst, du kannst hier nicht so gut mitmachen. Wenn du im Rock kein Instrument spielen kannst oder vielleicht keine guten Vocals für Rock hast, dann wird es auch schwer.
Mhm.
Im Hip-Hop brauche ich eigentlich einen Beat und muss eigentlich nur, Anführungszeichen, meine Story da irgendwie auf diesem Beat runterreden.
Genau.
Und wie gut oder schlecht das klingen mag, das sei mal dahingestellt. Aber ich kann hier einfach meine Geschichte auf einem Beat runterquatschen. Und das kann als Hip-Hop deklariert werden.
Ja, ist wirklich so. Und ich glaube, die Anfänge waren auch genau so. Also gerade auch dieser Spaßfaktor, einfach zu sagen, hey, Tribe Called Quest war ja so. Also mit 9 Jahren haben die sich irgendwie was im Fernsehen angeguckt und gesagt, okay, Run DMC ist so cool, lass das auch mal machen.
Und ich glaube, das ist der Punkt, was du gesagt hast, der Spaßfaktor. Denn ich finde, das macht Hip-Hop eigentlich sehr authentisch und spontan.
Das ist es.
Aber auch sehr anfällig für Fakeness, nenne ich das jetzt mal.
Mhm.
Ich kann in Jazz schlecht faken, dass ich das Instrument jetzt spiele.
Das stimmt, ja.
Aber im Hip-Hop kann ich so einen generischen Beat nehmen und irgendeine Story erzählen. Diese Story muss ja nicht mal meine sein.
Ja, klar.
Und ich kann ja irgendeine Fake-Geschichte und einen Fake-Flex von mir geben. das macht auch irgendwie dieses pure und authentische Genre zeitgleich so ultra anfällig für Unauthentizität.
Ja, natürlich. Aber ich glaube, früher hattest du einfach einen besseren Blick dafür und du musstest gut sein, du musstest authentisch sein, sonst hattest du keine Chance. Und ich glaube, heute ist das nicht mehr so.
Genau, also ich glaube, Authentizität wird gar nicht mehr so krass nachgefragt.
Richtig.
Aber kann ich jetzt dafür ein I Spice blamen?
Nee, kannst du nicht, weil also wir sind ja das Problem. Wir sind ja die Konsumenten in dem Fall. Also es geht nicht mal darum, dass es I Spice gibt. Also das kannst du nicht vermeiden. Das gab es auch früher wahrscheinlich, aber
hat sich nicht durchgesetzt.
Es hat sich nicht durchgesetzt, einfach weil das nicht nachgefragt worden ist.
Aber ist das jetzt schlimm, dass Ice Spice nachgefragt wird? Ist das schlimm für Hip-Hop? Vielleicht hat sich auch Hip-Hop einfach nur verändert.
Also meine Angst ist, dass Hip-Hop oder Künstler sich nicht mehr berufen fühlen, wirklich sozialkritischen Hip-Hop zu machen.
Und das ist deiner Meinung nach eine Pflicht als Hip-Hop-Künstler?
Irgendwo schon, ja. Irgendwo schon. Also das ist natürlich, ich bin sehr biased, was das anbelangt. Also ich komme einfach aus dieser Richtung. Also ich wünsche mir das persönlich. Ich will das jetzt nicht unbedingt verallgemeinern und sagen, das muss jetzt unbedingt so sein. Aber ich bilde mir ein, dass es sehr viele gibt, die sagen, schade, dass es einfach nicht mehr diesen kritischen Sound mehr gibt und dass das einfach verloren geht. Und ja, es gibt einfach zu wenige Menschen, zu wenige Künstler, die sich denken, ey, ich bin davon inspiriert, von Kendrick vielleicht oder von anderen, und ich möchte der nächste Kendrick in Anführungsstrichen werden.
Aber du merkst ja, wie viele Leute zum Beispiel von dem Playboy Cardi inspiriert werden.
Genau, das ist es, ne? Und darüber kann man auch streiten. Also ich finde es ja nicht schlecht, wenn du dich von Playboy Cardi irgendwie inspiriert fühlst. Ja, aber wie viele gibt's denn davon jetzt auch, ne? Also wie viele gute, würde ich sagen. Und sind sie wirklich daran interessiert zu sagen, ey, ich möchte der nächste Cardi werden? Oder heißt es einfach nur, ich mache jetzt einen Hit, der klingt irgendwie so ein bisschen wie Playboy Cardi und gut ist. Dann bin ich viral gegangen, bin populär und ich springe jetzt auf ein anderes Medium, was ich besser kann. Also das ist so meine Sorge, die ich da einfach habe oder das, was ich halt sehe, wie gesagt, dass viele einfach sehr kurz denken, was das anbelangt. Sich einfach denken, okay, ja, das Medium Hip-Hop, das wirkt irgendwie so ganz cool, das ist ganz nett, aber ich habe eigentlich eine ganz andere Idee. Ich habe ja schon über Travis Scott gesprochen und Travis Scott ist so der letzte große, große Künstler, der jetzt hier mal so Hip-Hop dominieren lässt.
Travis Scott ist auch nicht unbedingt für seine sozialkritische Ader bekannt.
Das nicht, aber ich würde sagen, dass Hip-Hop oder dass Travis Scott trotzdem den Status quo Hip-Hop verändert. Und das muss nicht jedem gefallen. Also ich bin auch kein großer Travis Scott-Fan, aber ich finde es schön zu sehen, dass sich der Sound Hip-Hop irgendwie neu etabliert. Aber hier auch gesagt wird, ich habe vor, etwas zu verändern im Hip-Hop. Und ich glaube, das macht Travis Scott. Travis Scott ist kein 90er Hip-Hopper, wahrscheinlich auch nicht wirklich davon inspiriert. Er ist von einem Kanye West inspiriert. Okay, ich sehe, okay, es gibt Einflüsse von Kanye West. Und dadurch entsteht ein Travis Scott. Und das ist ein neuer Sound, der gefällt mir persönlich jetzt nicht unbedingt. Aber was mir gefällt ist, hey, ich sehe diese Hip-Hop-Linie irgendwo, die ist einfach da. Und ich mache jetzt hier was Neues als Travis Scott. Aber es ist mein Sound, es ist ein anderer Sound. Und das finde ich okay.
Aber aus diesem Travis Scott-Sound sind viele von diesen 2020er Künstlern entsprungen.
Sehr viele, zu viele und meiner Meinung nach aber auch nicht mit der Idee, ich möchte jetzt hier der nächste neue große Travis Scott werden. Also das sehe ich halt nicht so wirklich.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist auch ein bisschen dein Problem, dass Hip-Hop einfach nur als Mittel zum Zweck benutzt wird.
Total, genau.
Das und ist es. Es geht nicht nur um die Kunst,
genau,
sondern einfach nur noch, was Hip-Hop für mich als persönlichen Benefit, in dem Fall Profit oder Aufmerksamkeit, Popularität etc. abwerfen kann.
Total, ja. Weil Hip-Hop hat doch etwas Gesellschaftliches. Das hat irgendwo ja diesen Gemeinschaftsgedanken, zu sagen, hier, wir fühlen irgendwie dasselbe. Ich kann mit diesen Problemen relaten, ich kann mit den Themen relaten. Und das schafft einfach irgendwo eine Gemeinschaft, eine neue Generation von jungen Menschen, die sich irgendwo mit Musik, mit Kunst einfach auseinandersetzen. Und das ist irgendwo, das geht verloren, sage ich.
Ich merke auch immer wieder, ein Produkt des Streaming-Zeitalters sind Playlisten. Ich mag Playlisten sehr gerne. Wir machen jetzt auch Playlisten demnächst. Ne? By the way, kleine Werbung für uns. Die Lita machen jetzt Playlisten. Aber diese Playlisten, ich erwische mich dann auch immer, wie es mir in dieser Playlist darum geht, einfach nur einen Vibe zu kreieren. Wenn ich eine Playlist höre, das ist immer so ein Mix aus mehreren Künstlern, mehreren Songs, die ungefähr ähnlich klingen. Aber das wirkt immer so, als würde ich Sequenzen aus einem Film rausnehmen und die nach und nach irgendwie zusammen abspielen und ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Film geht.
Ja, es.
Und dadurch entsteht einfach nur eine Masse an Highlights ohne Konzept und ohne Story. Wir reden ja oft darüber, wir finden ja diese Konzeptalben sehr gut. Das gibt's heutzutage nicht mehr so oft. Und ich kann ja auch schlecht einen Song aus einem Konzeptalbum rausnehmen und dann das ganze Konzept des Albums verstehen. Wenn dieser Song jetzt irgendwie von Frank Ocean's Blonde in einer Playlist auftaucht, wie soll ich aus diesem Song verstehen, worum es in Blonde geht?
Kannst du nicht. Das kannst du wirklich nicht.
Aber ich erwische mich dann auch dabei halt, dass ich das cool finde, manchmal so eine Playlist zu hören. Aber es dem Künstler, der sich auf die Kunst dann zum Beispiel, in dem Fall Frank Ocean, stürzt, nicht gerecht wird.
Ja. Das kann man auch keinem übel nehmen, zu sagen, okay, ich mache hier Playlisten. Wie gesagt, ne, wir machen sie ja auch gerne.
Der Punkt ist halt, was nachgefragt wird, weil die Masse akzeptiert das ja und springt jetzt darauf an. Und die Künstler wissen das halt und produzieren demnach auch Dinge, die bei der Masse ankommen, ne, sei es Ice Spice und Co. Und irgendwie entsteht immer so ein Wechselspiel aus so lebloser und generischer Kunst. Und ich weiß, ich bin da so ein bisschen eigen, wenn immer so passives Zuhören entsteht, sage ich mal zu Leuten. Ne? Ich sehe das bei ganz vielen Leuten, Musik läuft einfach nur. Die ist einfach nur da.
Ja.
Ne? Die Leute lassen die einfach passiv im Ohr laufen oder zu Hause und machen währenddessen ihren Abwasch, räumen die Wohnung auf oder was weiß ich. Aber so aktiv zuhören, sich hinsetzen und aktiv in ein Album reinhören, das geht gar nicht mehr so gut. Warum? Wir haben ja auch eine schlechte Aufmerksamkeitsspanne in unserer Generation. Das ist gar nicht mehr so ein Ding für uns. Wenn es nur noch um einen Vibe geht, das finde ich manchmal ein bisschen schade.
Ja, ja.
Und wenn das Konzept einfach so ein bisschen untergeht.
Ja, ist witzig, dass du das sagst, weil Tyler, the Creator zum Beispiel, hat ja jetzt vor kurzem sein Album gedroppt und auf einen, also den Release-Tag auf einen Montag gepackt. Also ganz bewusst, ne? Weil normalerweise kommen Alben freitags raus mittlerweile.
Erklär mal kurz, warum das so ist.
Ich weiß gar nicht, warum das so ist.
Das ist so einfach, damit du mehr Zeit hast, um deine Release-Verkäufe zu zählen. Weil die beginnen, glaube ich, am Freitag oder am Samstag. Weil wenn du am Montag bist, dann nimmst du ja 2 Tage weg vom Verkauf. Vom Verkauf, von den wöchentlichen Verkaufszahlen.
Ja.
Weil du willst ja idealerweise so viele Tage wie möglich in einer Woche mitnehmen. Um die Verkaufszahlen sozusagen hochzuschießen, weil ich kann ja in 7 Tagen mehr verkaufen als in 3 Tagen.
So, und da haben wir doch auch schon, also genau die Problematik ist doch auch schon gegeben, ne? Also es geht um Verkaufszahlen. Und wenn Tyler jetzt sagt, okay, ich mache das bewusst an einem Montag, weil es auch darum geht, dann vielleicht startest du gerade in die Woche, du bist auch nicht gerade im Wochenende und hast irgendwie was anderes und machst das nur so nebenbei, sondern hör dir dieses Album wirklich an. Gerade in so einer etwas ruhigeren Minute, also am Start der Woche, das war so seine Idee, dem einfach auch mal zu widersprechen, einfach diesen Status quo auch mal zu hinterfragen. Ist das so cool, immer am Freitag das dann zu releasen und zu sagen, okay, ja, also vielleicht macht das mehr Sinn von den Verkaufszahlen her, aber ja, wenn ich irgendwie schon ins Wochenende reinstarte und eigentlich auf die nächste Party warte, als junger Mensch, sage ich jetzt mal, habe ich da irgendwie Bock, jetzt gerade mir Teile reinzuziehen. Und vielleicht eignet sich da ein Montag. Aber er probiert's ja aus. Das finde ich halt so mutig und so spannend, einfach wieder mal zu sehen, zu sagen, okay, ich hinterfrage den Status quo, weil ich habe hier wahrscheinlich ein Werk geschaffen, das hat, oder er hofft, das hat Relevanz. Ne? Und dementsprechend hört man dem auch dann wirklich auch zu. Ne? Und das ist nicht einfach mal, okay, ich knall dir hier ein Album vor und saug es einfach auf oder mir egal, sondern der hat ein echtes Interesse daran, dass du da wirklich zuhörst. Das ist halt wirklich schade, dass das einfach nicht mehr so diese treibende Kraft im Hip-Hop ist. Zu sagen, ey, ich habe hier gerade was richtig Krasses geschaffen. Du musst da reinhören. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass du diese Lyrics aufsaugst. Und ich will hier keinen Vibe kreieren. Also wie gesagt, ich guck da hier gerade To Pimp a Butterfly an oder auch dahinter Illmatic von Nas. Das ist nicht einfach nur ein Vibe, sondern das ist ein echtes Werk. Und jeder Song ist wichtig. Und es ist wichtig, dass du dir diesen Song reinziehst und verstehst, in welcher Welt ich lebe. Macht das Ice Spice? I don't know.
Weil es nicht nachgefragt wird.
Weil es nicht nachgefragt wird, ja. Deswegen, also man kann es ihr ja nicht übel nehmen. Sie ist wahrscheinlich irgendwo intelligent und clever. Und irgendwo müssen wir uns auch vielleicht hinterfragen, zu sagen, okay, warum ist das so? Ne? Warum, ja, fragen wir solche Musik nicht mal wirklich so nach, beziehungsweise jagen irgendwie dem einen, also wie, ja, wir gehen vom Trend zu Trend. Ne? Und
ich habe auch das Gefühl, dass dieser Bezug zu den Künstlern ein bisschen verschwindet, weil Künstler kommen sehr schnell und Künstler gehen sehr schnell. Es gibt ein paar, die sich ein bisschen länger etablieren. Mhm. Die Kanye West dieser Welt, diese Travis Scotts in dieser Welt, Kendricks und J. Coles. Und die Leute werden dann auch ein bisschen fanatisch, was diese Leute angeht. Aber ja, ein 24K Golden, der kam, ein paar Leute haben gefeiert und der geht und jetzt auch keiner vermisst ihn.
Ja, ist so. Das ist schade, ey. Das ist, ah Mann, ey.
Also zumindest kenne ich keine Person, die ihn vermisst. Vielleicht sind ja auch da ein paar Leute, ich meine, die sagen 24K Golden.
Wann droppt der endlich?
Wo bist du? Ich habe den tatsächlich mal bei Spotify gefunden. Der hat ja teilweise 500 Millionen Klicks.
Ja, also ey.
Also vielleicht haben wir nur gar keine Ahnung.
Ja, vielleicht.
Vielleicht reden wir 24K Golden schlecht, aber der ist Frontrunner des Hip-Hops.
Vielleicht. Das ist auch ganz witzig, dass du es gerade sagst, weil ich gucke mir natürlich auch ganz gerne YouTube-Videos zu Musikkritiken und so weiter und so fort an, auch Podcasts gerne. Gerade auch so die, ich sag mal, die ältere Generation so ein bisschen, weil ich es immer ganz witzig finde, wie die gerade so diese Hip-Hop-Landschaft oder auch generell Musiklandschaft einfach sehen. Und da bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen, das waren so vier Männer, ich glaube alle in den 40ern, ja, vielleicht auch älter. Und da ging es um das neue Album von LL Cool J, The Force, also auch dieses Jahr rausgekommen. Und die haben sich so ein bisschen, ich sag mal, ja, die, also sie haben sich das Album angehört und gemeint, eigentlich ein cooles Album. Ne, man kennt LL Cool J aus den 80ern, also da hat er schon angefangen. Und natürlich dann auch über die 90er und so weiter. Und dann meinte einer, ja, also ich meine, es gibt ja schon dieses Subgenre, und jetzt pass auf, Adult Contemporary Hip-Hop. Also es ist schon, das ist ein Genre mittlerweile. Also, und ich weiß auch direkt, welche Alben ich diesem Genre hinzufügen würde. Also so ein Pete Rock und Carmen zum Beispiel, kam ja auch dieses Jahr raus.
Ice Spice nicht,
genau. Aber ja, es ist so witzig zu lesen, einfach Adult Contemporary Hip-Hop. Also du weißt, okay, irgendwie, ich sag mal, die ältere Generation, die ist damit auch abgeholt.
Ja, es ist halt ein Generationsding vielleicht. Hip-Hop hat halt seine Ursprünge ein paar Jahrzehnte her. viele von uns waren da noch nicht geboren und sind folglich mit anderen Sachen aufgewachsen. Und demnach haben wir auch einen anderen Geschmack oder entwickelt unsere Generation einen anderen Geschmack für Musik, aber auch für Hip-Hop.
Weil ich denke, okay, LL Cool J, das ist Hip-Hop. Also das muss eigentlich dominierende Kraft sein. Aber mittlerweile ist es ein, ja,
eine
ein
Nische.
Wirklich eine Nische.
Ich meine, du siehst ja unseren Podcast. So. Aber das, was sie erzählen, das ist eine Nische teilweise.
Ja, ja.
Und du denkst, das ist dein tägliches Brot.
Ist so.
Aber wir sind die Außenseiter.
Wahrscheinlich, ne? Also das ist dann wahrscheinlich die Erkenntnis.
Das ist die Erkenntnis. Apropos Erkenntnis. Mal kurz nochmal aus deiner Position. Was würdest du dir für die nächsten Jahre im Hip-Hop wünschen? Weil deine Zukunftsaussichten, die klingen ein bisschen düster. Was würdest du dir wünschen, um diese düsteren Aussichten irgendwie doch vermeiden zu können?
Also ich sage, wir sind wirklich kurz vor 12. Wenn nicht bald was passiert, also was passieren muss, denke ich, ist, wir brauchen 2, 3 neue Spieler in der Stadt, sage ich mal. Also 2, 3 Künstler, die Bock haben zu sagen, ey, ich will jetzt hier der Nächste der Big Three werden oder sowas. Also so etwas brauchen wir. Weil das hatten wir lange, lange nicht mehr. Also die letzten, wie gesagt, Kendrick, Drake, J. Cole, Travis Scott. Aber das ist jetzt auch schon, das ist über 10 Jahre her. Also das kann ja nicht sein.
Dass ich weiß nicht mal, ob ein Travis Scott diesen Anspruch an sich hat.
Hat er wahrscheinlich nicht. Hat er wahrscheinlich nicht, ja. Aber er gehört irgendwo dazu. Also rein vom Einfluss, von den Zahlen her, hat er es da wirklich reingeschafft.
Die Frage ist aber auch sehr interessant. Mhm. Auf wen hat er einen Einfluss?
Ja.
Thema ist dann so, haben wir auch schon häufig darüber gesprochen, das nennst du ja immer The Culture. Mhm. Du hast es ja live gesehen. Du warst ja bei Travis Scott auf einem Konzert. Wenn du jetzt ein Travis Scott-Konzert siehst und die Leute, die da hingehen, sind das Leute, die auch in den 90er Jahren auf Konzerten von LL Cool J, Biggie und was weiß ich unterwegs waren?
Ich glaube nicht tatsächlich, ja. Wahrscheinlich nicht.
Und demnach sind die Leute, die jetzt einen Travis Scott aufs Podest stellen, sind sie die Leute, die repräsentativ dafür sind, was Hip-Hop damals war und Hip-Hop jetzt sein wird?
Ja, ist eine gute Frage. Also wenn du, weiß ich nicht, wenn du Tupac gefragt hättest, also wenn er jetzt noch leben würde und sich heute mal die, ich sag mal, die Fanlandschaft mal anschaut, die Fankultur, der wird, also keine Ahnung, ich glaube, der würde wieder tot umfallen.
Genau, das meine ich. Also die Fankultur heute, ja, die ist ganz anders, denkt ganz anders, sieht ganz anders aus als damals im Hip-Hop. Und dementsprechend entsteht ja auch eine andere Nachfrage. Und vielleicht, du hattest mal so schön erwähnt, der Jedi-Rat.
Ja.
Das sind jetzt vielleicht irgendwelche 18-, 19-jährigen, 20-jährigen Jungs, weiße Jungs, die jetzt entscheiden, was Sache ist im Hip-Hop.
Ja.
Wer jetzt oben an der Spitze ist.
Also wenn du das Bild so malst, dann sehe ich das irgendwie noch mehr düsterer.
Also. Also, ja, muss ja nichts Schlimmes sein.
Es muss nichts Schlimmes
sein. Aber für dich ist es der Meltdown.
Ja, ja, also wie gesagt, ich denke, weil auch diese 18-, 19-jährigen Jungs, Mädels, die können sich auch von dem nächsten Kendrick beeinflussen lassen oder inspirieren lassen. Das glaube ich schon. Deswegen. Also, aber es muss ja da sein. Das Angebot muss erstmal geschaffen werden. Und dann können wir immer noch entscheiden, ob das gut ist.
Also, du meinst, wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein paar Künstler oder Künstlerinnen, die sagen, ich bin der neue Kendrick, ich bin der neue Biggie, ich bin der neue ABC und nicht, ich bin der neue Playboy Cardi.
So. Das ist meine Meinung.
Ich meine, du und ich, wir hatten ja mal neulich aus einem amerikanischen Musikmagazin gesehen, die 10 besten Upcoming Rappers in den Teenie-Jahren.
Ja.
Boah, das sah schon...
Das sah wild aus.
Schwere Kost.
Schwere Kost. Boah, weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie jemand entspringt, wo ich sage...
Das ist der neue Kendrick.
Wow, genau, ne? Und deswegen, also es kann doch auch nicht sein, dass ein, also so gern ich Kanye West mag, aber der ist ja immer noch, also mit einer der größeren Größen im Hip-Hop. Also, ja, das gönne ich ihm ja auch, aber dann merkst du natürlich, okay, der spielt hier schon seit über 20 Jahren hier dieses Game ist ja auch ganz nett, dass er hier ist, aber wo sind denn die Nächsten? Also wenn ich es jetzt zum Beispiel mit Fußball vergleiche, also ich habe auch letztens Diskussionen schon wieder gesehen, Messi und Ronaldo sind jetzt weg, der ganze Fußball ist scheiße. So kann man das ja auch nicht sagen, aber irgendwie, es kann doch nicht sein, natürlich kann ein Ronaldo gerne bis 40 spielen, aber dass wir immer noch auf ihn gucken, wo ist denn der Nächste?
Ich glaube, die bessere Analogie ist, warum gucken wir immer noch auf einen Novak Djokovic?
Ja, genau.
Jetzt kommt mit Sinner, Alcaraz, da kommen jetzt zwei, die können die Tenniswelt erobern.
Okay.
Aber da sah es auch sehr lange düster aus und ich habe mir 15, 20 Jahren drei Leuten zugeguckt, Federer, Nadal und Djokovic, habe auch keinen Lust mehr gehabt.
Ja, irgendwann.
Aber es kam halt auch nichts Besseres.
Genau, irgendwann ist ja gut. Also, wo sind denn die Nächsten? Hip-Hop ist eigentlich ein schnelllebiges Ding. Aber wir reden immer noch über Kendrick. Das ist okay. Ich mag das auch, wenn Kendrick
da ist.
Spricht
auch vielleicht so ein bisschen dafür, dass nicht mehr so viel auf der Straße ist.
Ja.
Dass ein Kendrick irgendwie ebenbürtig ist.
Ja, ist so. Weil, wie gesagt, also wenn du es mal mit den 90ern vergleichst, dann hast du 91 oder 90 Tribe Called Quest. Okay, krass. Ne? Dann kommt hier 92 Dr. Dre alleine. 93, Wu-Tang, 94, Nas, Biggie, Tupac schwirrt da auch schon irgendwo rum. 96, Outkast wird richtig krass. 97, Biggie immer noch da, aber dann auch wieder weg. Aber dann 98, 99, DMX. So, und in den 2000ern kommt schon 50 Cent und so weiter und so fort. Also Eminem, also ich kann ja nicht mal alle aufzählen. Da kam immer wieder etwas und du musstest dich hier neu beweisen. Ich habe hier Jay-Z einfach mal hier vergessen, auch in dieser Diskussion. Also du merkst schon so ein bisschen, ne?
Und du siehst einfach diese Dichte an Qualität heute nicht mehr.
Nee, das sehe ich nicht mehr. Also das dachte ich, ich sehe es, also in den Anfang 2010er Jahren. Okay, Kendrick, Drake, J. Cole, A$AP und wie sie alle hießen. Man dachte so schon, okay, ich glaube hier, das wird schon krass, aber...
Wurde es eines Besseren belehrt, sagst du?
Genau, ne? Und heute reden wir... Ja, über wen reden wir heute, ne? Und das ist einfach... Das kann nicht sein, Dafür ist Hip-Hop einfach zu krass. Also, und ich gehe natürlich sehr gerne in die 90er Jahre wieder rein und sowas. Das mache ich sehr gerne. Dafür ist die Musik ja auch da. Ich bin froh, dass es die Musik auch gibt.
Aber du siehst in den 2020ern niemanden, der in diese Fußstapfen treten kann.
Also wir haben über Tyler gesprochen und ein Tyler für mich früher, das wäre so ein, keine Ahnung, ein Mos Def gewesen. Der ist auch da.
Aber nicht im obersten Regal.
Nicht im obersten Regal, aber heute, ich finde Tyler ja sehr, sehr gut, aber wahrscheinlich ist das so die treibende Kraft irgendwo. Ne? Für mich jetzt.
Also du meinst, wenn einer aus den 90ern jetzt heute leben würde mit seinem Qualitätsanspruch, der würde hier den Boden wischen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Jedes Jahr Champions League.
Ja, ist so. Aber ja, das ist es halt. Ne? Also, es gibt viele gute Künstler. Es ist auch nicht schlimm, dass die erstmal irgendwo in einem Underground rumschwirren. Auch viele alte Künstler, die das ja immer noch machen. Aber gerne doch bitte einen neuen Hoffnungsschimmer.
Du hast mal so gesagt, wir bewegen uns jetzt fast, wir haben jetzt fast die Hälfte des Jahrzehnts rum. Und welches Album schmeißt du in den Ring für Album des Jahrzehnts im Jahr 2020ern? Und damals in 2010ern, da ging es schon sehr schnell.
Ja. Ja.
Da wusstest du schon, also in den ersten 2, 3 Jahren,
genau. Das
wird ein wildes Jahrzehnt.
Wild. Ja. Lass es mal aufzählen. Also es fing mit Dark Fantasy an von Kanye West.
2010.
So. Watch the Throne war auch schon so, boah, okay. Und jetzt kommt hier ein A$AP, ein Kendrick mit Good Kid, Mad City.
Drake. J. Cole kommt langsam.
So. Und die drei haben dann auch nochmal nachgelegt. Und da dachtest du schon, okay, das ist es.
2010er werden wild.
Die werden wild. Aber heute, oder sagen wir mal 2020er, I don't know.
Was ist das beste Album im Jahr
2020? I don't know.
Gut, dann am Ende ist eine Frage der Zeit und wir werden irgendwann vielleicht in ein paar Jahren auf die Folge zurückkommen.
Gerne.
Und dann mal schauen, machen dann nochmal ein kleines Abschlussresümee im Jahr 2030.
Was sich getan hat.
Vielleicht täuschst du dich ja und der nächste Kendrick wartet gerade um die Ecke in den Startlöchern.
Ja, ich hoffe, ich täusche mich wirklich.
Okay, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert doch sehr gerne unseren Kanal. Folgt uns gerne auf sämtlichen Kanälen wie Spotify, Apple Podcast, Deezer und wie die ganzen Plattformen so heißen. Sehr gerne könnt ihr uns auch bei Instagram folgen, @dieLiedhaber. Dort gibt es täglichen Musikcontent. Ihr könnt uns auch jederzeit dort schreiben, genauso wie ihr uns auch per E-Mail schreiben könnt. dieLiedhaber@gmail.com. Wir freuen uns über sämtliche Nachrichten, über Feedback und andere Anregungen. Okay, ich würde sagen, wir haben es auch schon wieder geschafft. War eine lockere Folge.
War eine lockere Folge, ja.
Also ein bisschen, eine ernste Folge.
Ja, genau. Ein kleiner Rant, der muss immer mal sein. Aber ich blicke trotzdem immer noch hoffnungsvoll in die Zukunft. Das möchte ich schon noch machen.
Also,
aber es muss einiges getan werden.
Ist Hip-Hop tot?
Es hat Krebs.
Es liegt auf der Intensivstation. Genau. Es liegt auf der Intensivstation.
Aber Krebs kann man heilen.
Okay, also dann nochmal, bevor wir die Folge beenden, dein letzter Appell an die Hip-Hop-Welt.
Wir brauchen mal richtige Ärzte jetzt.
Okay, dann Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Alle ran ans Studium und rettet den Hip-Hop.
Vielen Dank.
Gut, dann war es auch schon wieder. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Denkt dran, das ist alles nur unsere bescheidene Meinung und wir hoffen auch, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. In diesem Sinne, bis dahin, ciao und bis nächste Woche.
Ciao.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.